Wir haben heute als Predigtext aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, Johannes 3, einen Abschnitt, wo Johannes uns ganz eindrücklich sagt, was uns mit dem Kommen Jesu gegeben ist. Wir haben sonst ja nur die Erklärung der Hirten, der Engel, der Chor, der Engel, der singt auf dem Hirtenfeld, die Botschaft des Engels, euch ist der Heiland geboren, und das Selbstzeugnis Jesu, ich bin das Licht der Welt, und das Zeugnis des Johannes, der klipp und klar sagt, was uns in Jesus geschenkt ist. Und aus dieser zweiten Rede des Johannes, die erste, die ist Johannes 1, die zweite Rede des Johannes, Johannes 3, von Vers 31 bis Vers 36. Der von oben herkommt, ist über allen. Spricht Johannes von Jesus, der von oben kommt, aus der Ewigkeit beim Vater. Jesus ist über alles. Wer von der Erde ist, wie wir also, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß, ohne Beschränkung, ohne Limit. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Einer unserer Mitarbeiter bei Christliche Fachkräfte International, der hat in diesen Tagen aus Costa Rica geschrieben, wie man dort Weihnachten feiert. Und er war ein wenig enttäuscht und sagt, genau wie bei uns. Nur die schöne Adventszeit ist so unbekannt, auch in der Gemeinde. Und dann erzählt er, wie sie dort statt der Tannenbäume eben Zypressenbäume haben, die mit Lametta und mit Lichterketten behangen werden, wie der Weihnachtsmann in Plastik angeboten wird oder auf Bildern ganz verfremdet, auf Rentierschlitten im Schnee, obwohl es das dort gar nicht gibt natürlich, und wie man dann aus der Konserve auf Spanisch hört, Stille Nacht, Heilige Nacht. Aber dann erzählt er, dass es für ihn das allerschönste Weihnachtserlebnis war, wie eine amerikanische Gruppe aus Florida das Theater angemietet hat und im Theater eine Weihnachtsveranstaltung gab. Viele dieser Amerikaner hätten extra für diese Aufführungen Spanisch gelernt, um das auch in der Sprache den Menschen nahezubringen. Im ersten Teil hätten sie sehr schön weihnachtliche Volkslieder gesungen und dann im zweiten Teil ein Spiel gemacht, das Leben Jesu. Und am Ende sei der entscheidende Punkt gekommen. Da seien all die Zuschauer aufgefordert worden. Wer möchte jetzt sein Leben in die Hand Jesu legen? Schöner kann man es nimmer beschreiben, um was es an Weihnachten geht. Ich will Sie fragen, was bleibt jetzt bei Ihnen? Machen Sie das wie die Hirten? Und knien nieder und sagen, ja, Jesus, dir möchte ich mein Leben geben. Sehr erschütternd, dass im Johannesevangelium das so hart beschrieben wird. Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ein großes Nein zum Kommen Jesu. Nur die Hirten und die Magier aus dem fernen Osten, die heranziehen, sonst niemand. Da waren doch so viele Menschen um die Krippe, um den Stall herum. Die haben doch alle von den Hirten gehört, wie die das Wort ausbreiteten und allen weitererzählten. Warum kam denn niemand? Kommt wirklich niemand? Es ist ja begeisternd, wenn man das so sieht, wie in den letzten Tagen Hunderte von Millionen Menschen in allen Nationen und Völkern und Sprachen Weihnachten feiern. Und das ist den Menschen sehr wichtig. Der Verkehr ruht, sie ziehen sich zurück und sie hören all die Worte und sie singen die Lieder. Und wie viele sind es eigentlich, die Jesus Christus aufnehmen? Vor ein paar Tagen hat ein Kollege zu mir gesagt, warum müssen Sie denn immer so missionarisch predigen? Müssen Sie denn immer treiben? Ja, weil Jesus der Missionar Gottes ist. Und weil man die Einladung, solange man noch atmen kann, jedem Menschen nahe bringen muss. Es wäre ja schuftig, wenn wir schweigen würden, wenn wir neben einem verhungernden Menschen stehen und ein Brotlaib in der Hand oder ein Verdurstender neben uns und wir hätten eine Kanne Wasser. Wir müssen es doch den Menschen sagen, so wie Jesus es so schier erdrückt hat, dass er weinen muss, wenn du doch erkennen würdest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient. Nimm's doch an, Jesus ist für dich gekommen. Ich bin schon der Meinung, dass ein großes Heimweh nach Jesus durch diese Welt geht. Sonst wäre es gar nicht erklärbar. Kitsch kann Menschen gar nicht glücklich machen. Auch Kerzen nicht. Ob nicht hinter all dem Feiern in diesen Weihnachtstagen bei so vielen Menschen eine heimliche Sehnsucht nach Jesus dahinter steht. Sie wollen eigentlich den Frieden haben, den ihnen nur Jesus geben kann. Es kommt zweimal im Johannesevangelium, Johannes 6, 44, Johannes 12, vom heimlichen Ziehen Jesu. Da ist ein Zug. Die Menschen können es gar nicht beschreiben. Niemand kann zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. In ihrem Leben ist das ein ganz langes Ziehen gewesen. Und es ist wichtig, dass man diesem Ziehen nicht widerstrebt und es nicht unterdrückt und nicht verdrängt und nicht missachtet, sondern dass man diesem Ziehen nachgibt. Und das will uns hinziehen, bis man dann, wie die Hirten, vor der Krippe steht und dann sagen kann, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nur nicht weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Was uns da im Kommen Jesu geschenkt ist, das hat der Apostel Paulus in all seinen Briefen ganz tief uns erklärt, welch eine Rettung wir haben, welch eine Hoffnung, was das für eine Freude für uns bedeutet. Aber auch Johannes der Täufer hat uns das kurz beschrieben und übersetzt. Und er gebraucht ein Bild. Ich habe den Eindruck, die meisten Christen haben von Johannes dem Täufer ein ganz falsches Bild. Sie meinen, das sei so ein ganz schwieriger, zorniger Mann gewesen. Vielleicht haben Sie es noch gar nicht gelesen. Wie redet er hier vom Kommen Jesu? Er sagt, ich bin der Freund des Bräutigams. Jetzt, wenn Sie die Bibel aufgeschlagen haben, zwei Verse davor, 29. Damals war es der Brauch, dass oft das Heiratsangebot an die Braut durch einen Freund überbracht wurde. Und Johannes sagt, ich bringe die Brautwerbung der Braut und ich freue mich mit, wenn es Hochzeit gibt. Das ist ein wunderbares Bild der Liebe, bloß dass Sie wissen, wie feinfühlig der Johannes war. Und er sagt, ich darf doch die Einladung zur Hochzeit überbringen. Es ist ein Freudenfest, wenn Jesus kommt. Er selber hat darunter gelitten, dass er an dieser Hochzeit nicht mehr teilnehmen darf, dass er als der letzte Bote vom alten Bund ausgeschlossen ist. Aber er freut sich mit dem Bräutigam über dieses wunderbare Fest. Und es war ihm wichtig, dass keiner mit schmuddligen und schmutzigen Kleidern in den Festsaal eintritt. Darum hat er so einfacher spricht, dass es jeder verstehen kann, auch der von der Straße kommt, hat er das gesagt, wo die Missstände im Leben sind, was noch weggetan werden muss, wo man sich säubern muss, dass man zum Festmahl kommen kann. Komm, das ist alles bereit. Große Freudenzeit ist da. Jesus ist gekommen. Und jetzt nehmt ihn doch. Jetzt will ich aus diesem ganz großen Darstellen des Johannes, was Evangelium ist, was das Kommen Jesu bedeutet, drei Worte nur unterstreichen. Das erste, ich nenne es mal so, es ist vielleicht das allerschönste Wort, das im ganzen Neuen Testament drinsteht. Vielleicht gibt es viele allerschönste Worte, aber mir wird es im Moment das allerschönste. Wer an Jesus, den Sohn, glaubt, der hat das Leben. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob sie gesund sind. Es ist überhaupt nicht wichtig, wie viel Geld sie verdienen. Es ist überhaupt nicht wichtig. Natürlich ist für uns das alles wichtig, das Äußere. Johannes sagt, das Leben liegt doch nur darin, dass man zum Glauben, zum festen Vertrauen an Jesus kommt. Warum? Weil man sonst den Zorn Gottes auf seinem Leben hat. Manche stoßen sich daran und sagen, das ist wie eine Drohung. Sie können es nennen, wie Sie es wollen. In den letzten Wochen haben unsere Politiker oft davon gesprochen, in bestimmten kriminellen Ereignissen sagen sie, sonst trifft diese Leute die volle Schärfe des Gesetzes. Natürlich. Aber kann man noch herzlicher einladen als Johannes, nimm doch Jesus als deinen Herrn an. Sonst liegt der Zorn Gottes über deinem Leben. Was ist denn der Zorn Gottes? Dass es ein Gericht gibt. Wahrscheinlich haben sich das viele auch als Christen nie richtig überlegt, wie das ist, wenn man einmal vor der Lichtgestalt Jesu, des ewigen Richters, steht und muss sein Leben verantworten bis hin zu jedem unnützen Wort, das man geredet hat. Und in dem Augenblick wird es uns schrecklich werden. Warum haben wir Jesus nicht mehr geliebt? Warum haben wir ihm nicht eifriger gedient? Warum haben wir ihm nicht mehr gehorcht? Und dann heißt plötzlich, du darfst durchgehen, deine Sachen sind schon bezahlt. Ist alles schon erledigt, vergeben. Wer an Jesus glaubt, wer auf ihn sein Vertrauen setzt, der kommt nicht mehr ins Gericht. Das ist gar keine Drohung, das ist ein Sachverhalt. Halt. Und ich muss doch wissen, ob ich diese Freude ergreife. Wer an Jesus glaubt, der hat das Leben, das ewige Leben, der hat den Zutritt, der braucht sich nicht fürchten, der kommt nicht mehr ins Gericht. Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der steht noch unter dem Zorn Gottes. Seine wunderbare Umschreibung, die Johannes vorher schon gebraucht hat, das da hat er auf Jesus gewiesen, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt, der die Versöhnung schafft, Vergebung. Geht doch mit ihm, wie bittet er die Menschen, fleht sie an, ergreift doch das Heil jetzt. Ich hoffe, dass Sie auch als ein Bekenntnis in diesen Weihnachtstagen sagen können, ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Pfennig fehlt. Ist doch schön, wenn Sie in eine Gaststätte eingeladen werden mit Freunden, am Ende denken Sie, wer zahlt jetzt? Und dann sagt Ihr Begleiter, steht jetzt auf, ich war schon, und dann merken, der war schon in der Kasse, schon erledigt, alles weg. Und wie ist das wunderbar, erst über den schweren, belastenden Dingen unseres Lebens, wenn Sie das wissen, Jesus hat meine Schuld getragen, Sie müssen es aber ergreifen und das setzt Ihr gläubiges Vertrauen auf Jesus voraus. Ein paar haben mir erzählt, dass sie am Weihnachtsabend noch so ein Gespräch hatten. Sie waren beunruhigt durch ein paar extreme Worte, die sie irgendwo in einer anderen Gemeinde aufgeschnappt hatten. Da war eine These vertreten worden, dass Christen nie mehr leiden würden. Nur die, die vom Teufel besessen sind, die leiden und werden krank und haben Schweres zu ertragen. Wir wissen das. Sie können es jetzt ganz einfach ordnen. einordnen. Die Gerichte Gottes gehen durch die Welt und so empfinden wir auch die Leiden und die Krankheiten und das Sterben als ein Gericht Gottes. Aber die, die an Jesus glauben, werden auch krank, müssen auch sterben, erfahren auch Schweres. Aber es wird ihnen nicht mehr zum Unheil, es sind keine schrecklichen Schicksalsschläge mehr, sondern es muss ihnen zum Besten dienen. Es sind Schickungen des himmlischen Vaters, die sie dankend nehmen können, vielleicht auch unter Tränen, aber die doch zur Verherrlichung Gottes dienen. Wunderbar, dass nichts mich mehr von der Liebe Gottes scheiden kann. Das wollen wir deutlich auseinanderhalten. Trübsal und Hunger und Gefahr und Ängste und alles widerfährt auch uns noch. Aber es kann uns nicht mehr von der Liebe Gottes trennen. Wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Die erste wunderbare Übersetzung der Weihnachtsbotschaft und möchte wie Johannes ein Werber sein, ein Brautwerber und sagt, nimm's doch an, lass dich einladen zur großen Festesfreude. Zweite Wort, das Johannes hier gebraucht, er kommt von oben. Jesus war schon vor der Erschaffung der Welt beim Vater. Von Ewigkeit zu Ewigkeit herrscht Jesus. Aber was hat das für uns zu bedeuten? Es ist ja ein uralter Traum und nicht nur ein Traum, sondern bei uns ein Wahn. Ein Wahn, dass wir uns selber mit unserem Leben aufschwingen könnten zu Gott. Sprechen Sie mal mit Zeitgenossen heute. Sie sind alle von dem Wahn verhext, ich muss nur ein bisschen Gutes tun, dann kann ich Gott gefällig sein. Ich kann mich aus diesem Fluch dieser Welt lösen. Ich kann vor Gott gerecht werden. Was ist das für ein verrückter Traum, der durch die Jahrhunderte geistert, wo Menschen mit einer Verbissenheit sagen, also ist ja komisch, wie die da immer so auf ihrem Jesus rumreiten, ich kann das auch ohne Jesus machen. Ich kann mich selber hochschwingen. Ich finde kein besseres Beispiel als die eindrucksvolle Geschichte, die Gerd Geiser erzählt. Ein Junge, der in der Internatsschule ist, vollgepackt mit Wissen, kommt in den Sommerferien nach Hause, und ist erfüllt, wie er mit seinem großen Intellekt alle Geheimnisse durchdringen kann. Er muss von der Bahnstation, wo er ankommt, noch ein paar Kilometer laufen, bis er zu Hause ist. Und da waren im Wald solche merkwürdigen Löcher. Früher nannte man sie Höllenlöcher. Sie waren für ihn als Kind immer unheimlich. Die Mutter sagte, pass auf, wenn man da reinfällt, da kommt man wo ganz Unheimliches an und so weiter. Und jetzt ist er ja so hell. Jetzt will er das Geheimnis erkennen und durchdringen und verstehen. Und deshalb macht er einen kleinen Umweg von seiner Straße, die er wandern muss, bis er nach Hause kommt und geht an diesen Löchern vorbei und guckt hinein. Ach, natürlich, ich bin doch ein cleveres Bürschchen. Nicht? Dann stolz lacht er. Das ist ja gar nicht tief, vielleicht 4 Meter, 3 Meter, 4 Meter. Da sieht man ja den Boden, da ist eine Sandkuhle. Dann legt er sich drüber über dieses Loch, dann hängt er den Kopf rein und sagt, eigentlich gar nicht schlimm. Das ist keine Höhle, die unendlich ist. Und schließlich denkt er, wie wäre das erst, ich bin ja so ein kluges Männchen, jetzt hopfe ich einfach da rein, springe ich rein und erkunde das mal. Ich mit meinem Geist kann alles ergründen. Und springt hinunter, hängt sich noch an diese Wurzeln oben, dann springt er runter, war gar nicht schlimm. Und er erkundet die Höhle, vielleicht 2 Meter im Umkreis und dann will er wieder raus. Und er merkt, an dieser Seite komme ich gar nicht hoch, das ist eine steile Wand und da bröselt, was ist das, dieser Kalk oder was das ist, da bröselt das runter und er möchte hochklettern, immer wieder stürzen die Steine herunter, er sieht über sich die Wurzeln, er sieht über sich den blauen Himmel, ja da oben war er doch noch gerade, aber er kommt nicht hoch. Und dann beobachtet er schließlich, wie er weinend am Boden unten zusammensinkt, die Ameisen. Sieht, wie die alle auch hochkrabbeln. Und wenn sie ein Stück weit oben sind an dieser Schräge, kullern sie mit diesen Sandbrocken wieder runter. Und er verzweifelt da unten in seinem Loch. Er schreit und niemand hört ihn. Und Gerd Geiser hat die Geschichte überschrieben, lass dich mal hinauf. Lass dich mal hinauf. Das ist das Problem. Wie kann ich denn hochkommen mit meinem Leben? Die Menschen sind so klug und weise und merken nicht, dass sie keinen Millimeter sich hochheben können. Sie können hinunterspringen, aber nicht hoch. Und darum ist das die ungeheure Botschaft. Da kommt der eine von oben her, der uns das Heil bringt von Gott, der es uns verbürgen kann, der bezeugt, was er gesehen hat, und sein Zeugnis ist wahr. Da könnt ihr es doch hören. Und wir können alles verstehen, wie er uns jetzt, dieser Jesus, durch sein Kommen dort in Bethlehem das bezeugt. Gott liebt dich, Gott sucht dich, Gott möchte in deinem Leben einkehren, er will dein Leben verwandeln. Öffne dich doch für ihn. Wunderbar, wie Johannes das bezeugt. Jesus kommt von oben. Lasst doch euren Wahn, wie wenn ihr die Pannen eures Lebens verändern könnt. Als junger Vikar habe ich einst in Waiblingen mich um meine Familie so gemüht. Der Vater war so sehr im Alkohol verhaftet und hat immer wieder unter Tränen gebeten, ich soll ihm doch helfen, dass er das loslassen kann. Wenn er dann morgens auf seinem Bett saß, war das so ein erschütterndes Bild. Und das war mir nicht bloß für Alkoholabhängigkeit, sondern für alle sündigen Abhängigkeiten unseres Lebens ein Bild. Wie er dann sagte, Herr Schiffbuch, ich schaff's jetzt. Doch, sag ich, ich schaff's nicht. Es kann bloß das Wunder passieren, dass die starke Hand Jesu sie greift. Und das Wunder vollbringt und sie löst von all dem, was sie runterzieht. Dass er sie hochhebt. Aus all den Abhängigkeiten unseres Lebens immer das Gleiche. Das Wunder, dass Jesus uns frei macht und erlöst. Er ist von oben, er kann uns hochziehen. Und noch ein drittes, da steht auch noch da, dass Gott bezeugt, was er gesehen hat, Vers 32, und sein Zeugnis nimmt niemand an, wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist, denn der Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Es hat gar keinen Wert mit Zweiflern und Kritikern, Spöttern, was es auch ist, lang zu zanken, ob die Bibel Gottes Wort ist. Man kann ja kein Argument herziehen als das eine Argument. Und jetzt verstehen Sie es, dass ich es in ganzer Liebe und mit einfühlsamem Verständnis auch jedem sagen will, der angefochten ist. Lies, nimm es und du wirst erfahren, es ist Gottes Wort. Denn Gott spricht durch sein Wort. Man kann gar nicht über das Wort Gottes sprechen. Es gibt gar keine Autorität. Wir sind erst recht keine Autorität, die einem zweifelnden Menschen etwas verbürgen können, als dass das Wort Gottes sich selbst bezeugt und so bei einem Menschen durchdringt, dass er es verstehen kann. Und da wird gesagt, absolut verlässlich. Die Worte Jesu sind absolut verlässlich. Verstehe ich gut, dass Menschen sagen, nein, ich glaube das nicht, ich will das nicht. Auf der anderen Seite sagt Johannes, an dieses Wort könnt ihr euch halten, weil es absolut verlässlich ist. Das Entscheidende wird immer beim Wort Gottes sein. So sagt das auch Johannes, zu dem ja viele Menschen zugeströmt sind, sagt, das Entscheidende ist gar nicht die vielen Zuhörer, die da sich versammeln oder all die Massen, die sich in der Weihnachtsnacht versammeln, sondern ob das jemand annimmt. Ob das jemand annimmt, das Wort gebrauchte hier, ob das jemand annimmt. Wenn es jemand annimmt, der versiegelt. Wissen Sie überhaupt, was in unserem Behördenland, ein Stempel bedeutet, ein Siegel. Siegel, ohne Siegel gilt es überhaupt nichts. Gehen Sie mal zu einer Behörde und ohne Siegel. Sie brauchen das Siegel drauf. Und Johannes sagt, wer es annimmt, das Wort, wer es glaubt, der besiegelt es und der setzt es in Kraft, der erfährt die Kräfte der Erlösung, der Befreiung. Da wird das auf einmal wahr. Das ist nicht bloß ein Wort, sondern wird es plötzlich in unserem Leben zu einer Wirklichkeit. Es wird real und erfahrbar und erfassbar. Ich muss ja dazu sagen, vielleicht war es doch ein Trick vom Teufel, dass er in unserer Kirche das so madig gemacht hat, dass man eine Entscheidung fällen muss. Warum eigentlich nicht? Hat Jesus je einen Jünger berufen, ohne eine Entscheidung von ihm zu verlangen? Das ist der wichtigste Punkt, dass ich sage, ich muss Ja dazu sagen, wie denn sonst? So viele Christen haben das schon einmal gehört und es nützt eben nicht, dass man ihm erklärt und sagt, wie du Baby warst, hat man dich getauft und das ist dann gut und du darfst dich jetzt an deine Taufe erinnern. Nein, du darfst auch als erwachsener Mensch mit deinen Schwierigkeiten noch einmal ganz bewusst Ja dazu sagen. Ich habe das oft gehört von Menschen, die später zum Glauben kamen, wie wichtig es ihnen gewesen sei, das noch durch eine Demonstration zu beweisen. Ein Sporttrainer erklärte mir mal, er sei so froh gewesen bei der deutschen Indianerpioniermission, dass er hätte vortreten dürfen. Weil er es noch einmal für sich selber hat festmachen wollen, ich will das wirklich. Ja, der setzt es in Kraft und der besiegelt es. Es ist ja eine doppelte Versiegelung, die in der Bibel genannt wird. Einmal versiegelt es der Heilige Geist, so wird mal beim Paulus gesagt, der drückt sein Siegel drauf und setzt es in Kraft. Ich könnte ja gar nicht glauben, wenn der Geist Gottes das nicht in mir wecken würde. Das Glauben und das Vertrauen ist ein Wunder des Geistes Gottes. Und auf der anderen Seite ist es vom Menschen her das Ja, wo ich es wieder in Kraft setze. Und dann wird so schön gesagt, dass in diesem Wort Gottes der Geist Gottes wirkt. Ich habe eine Sehnsucht nach der Fülle des Geistes. Nicht nach allen absonderlichen Erscheinungen, die in diesen Tagen auch als Wirkungen des Geistes Gottes ausgegeben werden. Ich habe eine Sehnsucht nach dem Geist, der mein Leben durchdringt und Liebe und Freude und Friede, Geduld hervorbringt. Freude, Güte, Sanftmut, Keuschheit, der mich Jesus ähnlich macht. Herr, komm doch und wohne in mir. Ich habe eine Sehnsucht nach dem Geist Gottes, der uns das Wort erklärt und der uns in all dem, was Gottes Wort ist, den Blick auf Jesus frei macht. Von dem Meinen wird er es nehmen und mich verherrlichen und Jesus groß machen. Ich war auch betroffen, wie manche von uns, durch einen schweren Todesfall, durch einen Unglücksfall gerade, über die Weihnachtstage so betroffen sind von einer Familienmutter. Am Heiligen Abend, als auch Angehörige hier waren, sagten, heute Morgen ist der Sarg angekommen mit dem Flugzeug von der Mutter, die beim Schwimmen auf einen Felsen geschleudert wurde. Man sagt, wie kann man denn da Weihnachten feiern? Gerade so, weil der Geist Gottes uns einen anderen Blick gibt, einen ganz anderen Blick. Mir hilft immer wieder die kleine Glaubenslehre, die man in den Liedern von Paul Gerhardt findet. Und da beschreibt er das Werk des Geistes, des Heiligen Geistes so. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort. Wenn Sie den Geist Gottes lösen vom Wort Gottes, werden Sie immer auf Irrwegen landen. Sie werden ihn am Ende, vielleicht dauert es ein paar Jahre, dann werden Sie immer verwechseln mit Menschengeist, Zeitgeist oder mit allen abstrusen anderen Geistern dieser Welt. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regierer. Das ist sein erstes Werk. Von der Welt zur Himmelspforte. Er will mich beherrschen, der Geist Gottes. Er will mich in Zucht nehmen, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht. Das ist eine Wirkung des Geistes Gottes. Mach mein Glauben hell. Und jetzt kommt so schön das Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht. Und die Hölle selbst macht Stille. Wunderbar. So stark ist der Geist Gottes. So stark sind Gottes Worte. Da will man aufhören zum Predigen und sagen, ich will bloß noch Gottes Worte lesen, die der Geist verklärt an den Herzen von Menschen, so dass sie plötzlich in den Weihnachtstagen danken und loben können und sagen, wie gut, dass wir einen Heiland haben. Auch im Leid. Und dass das durchleuchtet durch die Dunkelheit der Nacht der Welt. Der Geist Gottes macht uns gewiss. Der Geist Gottes gibt Heilsgewissheit. Drüben ist immer unser lieber Rolf Siegle. Sie hören ihn bei der Übertragung sitzt er, der im Radio uns immer die Wetterprognose gibt. Und er hat noch so schön vor Weihnachten gesagt, diesmal kriegen wir an Weihnachten einen Gemischtwarenladen. Das ist eine Formulierung von Rolf Siegle vom Wetteramt. Und so haben wir es jetzt. Draußen schneit, Sie sehen es gerade nicht und nachher regnet es wieder. Beim Wetter weiß man nie, was kommt jetzt. Regen, Glatteis, Wärme, Kälte. Das ist launisch, das Wetter. Wie gut, dass das Glauben nie eine launische Sache ist wie das Wetter. Sondern Ihr Glauben darf ganz felsenfest gewiss sein. Bis in die letzten Minuten durch Sterben hindurch. Dass ich gewiss weiß, ich habe heute schon das ewige Leben ergriffen, weil ich an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben kann. Da steht all denen offen, die das Wort annehmen, in gläubigem Vertrauen wie die Hirten, die niederknien und Jesus anbeten. Nochmal in der Formulierung des Johannes. Alles hat der Vater in die Hände Jesu gelegt. Alles hat der Vater in die Hände Jesu gelegt. Einer unserer jungen Leute kam mal ganz aufgeregt in den Bibelkreis und sagt, sein Pfarrer in Feigen hat ihm gesagt, das ist eine Gotteslästerung, wenn einer sagt, wer Jesus hat, hat das Leben, das können wir nie so gewiss wissen. Da hat niemand gemerkt, dass es in der Bibel drin steht. Aber Sie sollen es wissen, im Leben und im Sterben, wer an Jesus glaubt, der hat heute schon ewiges Leben. Amen.